Willkommen beim GWOP-Magazin auf Radio LoRa. LoRa München 92.4 hören Sie auf UKW Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr und auf DAB+.
Wir sind der Peter
und der Andreas.
Und wir beide werden Sie heute durch den Abend begleiten. Heute wollen wir Sie, unsere Zuhörer, für die Naturwissenschaft begeistern.
Dabei wollen wir Ihnen nicht nur die Wunder des Universums in Musikform demonstrieren.
Nein, wir werden auch nachweisen, dass die Grundidee der Naturwissenschaft nicht schwierig ist. Zumindest auch nicht schwieriger, als einen Gebrauchtwagen zu kaufen.
Und Sie bekommen auch noch einen handlichen Ratgeber, wie Sie ganz leicht pseudowissenschaftliche Behauptungen erkennen können. Peter, du selber bist Physiker und hältst auch Vorträge an der Volkshochschule über Naturwissenschaft. Wie bist du denn zur Physik gekommen und was begeistert dich daran?
Bei mir hat es schon mit Science-Fiction-Romanen angefangen. Geschichten von fernen Galaxien, Raumschiffen und schwarzen Löchern. Und natürlich bei Raumschiff Enterprise war Mr. Spock mein Held. Fasziniert hat mich dann die Physik, weil ich da gelernt habe, dass die Wirklichkeit noch viel fantastischer ist, als es sich die Science-Fiction-Autoren vorstellen haben können. Und im Physikstudium hat mich begeistert, dass man dort bis zu den grundlegendsten Gesetzen vorstößt, wie die Welt funktioniert.
Das ging mir ganz ähnlich. Ich habe auch als Kind und Jugendlicher Science-Fiction-Geschichten verschlungen. Bücher, Filme, alles, was es so gab. Außerdem hatten meine Eltern die Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft abonniert. Jeden Monat so 6 bis 8 Artikel über aktuelle Themen aus allen Gebieten der Wissenschaft. Hat mich total interessiert. Leider habe ich vieles nicht verstanden. Das hat natürlich genervt. Aber ich war einfach fasziniert davon, was Wissenschaftler alles rausfinden können. Peter, du hast unseren Hörern tatsächlich auch ein Musikstück mitgebracht, in dem diese fantastischen Dinge besungen werden.
Ja, vor einer Weile bin ich auf die Reihe Symphony of Science von John Boswell gestoßen. Und davon würde ich heute gern das Stück Monsters of Cosmos vorspielen.
I will travel where no man has dared to go. Into the black hole. Why, that's crazy.
If you fall in, you never come out. Stretching you from head to toe. Death by black hole.
There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars.
Inside these equations, there's a monster.
Anything that strains too close will be pulled in.
Gravity is infinite at the center of a black hole. Time stops. Space makes no sense.
Every galaxy has got one big black hole in the middle and millions of smaller black holes.
An anomaly of gravity so strange. Nothing is more seductive.
There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars. That can destroy space itself.
Completely invisible.
Anything that strains too close will be pulled in.
In the last century, black holes have gone from being mathematical curiosities to real objects in the cosmos, seemingly crucial to the formation of galaxies.
Nothing can escape it, even light.
There must be millions and millions of black holes.
Millions and millions and millions.
Zipping around our galaxy, nothing there to light them up.
Millions and millions of black holes.
Millions and millions and millions.
Zipping around our galaxy, nothing there to light them up.
At the heart of a large black hole is a singularity.
It's a singularity.
It's a point of infinite density.
The accepted laws of physics
break down, break down, break down.
Black holes form when giant stars run out of fuel and collapse under their own weight. Under their own weight,
gone remnants of burned out stars.
Burned out stars.
Truth is strange than sci-fi.
An anomaly of gravity so strange. Nothing is more seductive.
There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars. That can destroy space itself.
Completely invisible.
Anything that strains too close will be pulled in.
Millions and millions of black holes.
Zipping around our galaxy. Nothing there to light them up.
Millions and millions of black holes.
Millions and millions of black holes.
zipping around our galaxy. Nothing there to light them up.
Nothing's bigger and scarier than a black hole.
The boundary between the known universe and a place beyond the reach of science.
Das war Monsters of Cosmos von John Boswell. Leider sind wir hier im Radio, also können wir es nicht herzeigen. Aber es lohnt sich wirklich, sich auf YouTube auch das Video dazu anzusehen.
Peter, wenn man bei dem Text aufmerksam zuhört, da werden schon starke Behauptungen aufgestellt. There are monsters in the cosmos that can swallow an entire star. Es gibt Monster im Universum, die einen ganzen Stern verschlingen können. Mit diesen Monstern sind schwarze Löcher gemeint. Im Zentrum der Milchstraße gibt es zum Beispiel eins. Das ist millionenmal schwerer als die Sonne. Und die ist schon viel, viel schwerer als die ganze Erde. Und die schwarzen Löcher nennt man schwarz, weil die Schwerkraft so groß ist, dass nicht einmal das Licht ihnen entkommen kann. When you fall in, you never come out. Wenn du reinfällst, dann kommst du nie wieder raus. Hört sich ganz nach etwas an, was sich ein Science-Fiction-Autor ausgedacht hat.
Ja, deshalb heißt es im Text ja auch, Truth is stranger than sci-fi. Die Wahrheit ist seltsamer als die Romane. Ja, es gibt diese ganz unglaublichen Dinge im Universum. Solche Dinge wie eben die schwarzen Löcher.
Erwarten die Astronomen also wirklich, dass man ihnen sowas einfach so glaubt?
Ja, da kommen wir jetzt an einen Punkt, den ich für einen der wichtigsten halte, wenn man das Vorgehen von Naturwissenschaftlern verstehen will. Es erwartet keiner, dass man ihnen einfach so glaubt. Aber fragen Sie ruhig einen Astronomen oder Astrophysiker, warum sie ihnen die Geschichten von schwarzen Löchern glauben sollten. Wahrscheinlich wird der Ihnen dann zum Beispiel Bilder vom Zentrum der Milchstraße zeigen, auf denen man, klar, das schwarze Loch nicht sieht, aber man sieht Sterne, die um den Mittelpunkt der Milchstraße kreisen. Und aus der Geschwindigkeit, mit der die kreisen, da kann man dann ausrechnen, dass da etwas ungeheures Schweres sein muss.
Also reicht es nicht zu sagen, ich bin Doktor oder Professor der Physik, also habe ich recht.
Ja, ganz sicher nicht. Ich selber habe Vorlesungen beim Professor Mösbauer gehört, also immerhin einem Nobelpreisträger. Wenn dann Fragen von Studenten gestellt wurden, dann gab es als Antwort nicht, ich bin Nobelpreisträger und ich habe recht. Nein, der hat dann auch begründen müssen, worauf seine Behauptungen beruhen. Andreas, du bist auch Mitglied bei der GWUP, regelmäßiges Stammtischmitglied der Münchner Skeptiker, die ja diese Sendereihe veranstalten. Eigentlich ist das gar nicht so unterschiedlich, wie die Skeptiker argumentieren.
Für Skeptiker gilt dasselbe wie für die Naturwissenschaftler. Wenn jemand also zum Beispiel behauptet, Kornkreise werden von Außerirdischen gemacht oder er kann die Zukunft voraussehen, dann ist das vielleicht erstmal interessant. Aber dann muss er diese Behauptungen auch so unter Beweis stellen, dass ich oder andere das nachprüfen können. Einem Gebrauchtwagenhändler würden Sie vielleicht auch nichts ohne weiteres glauben, wenn er behauptet, seine Autos fahren mit Wasser statt Benzin. Da würde man schon sehr gute Beweise verlangen.
Ja. Und hier helfen dann die Naturwissenschaften weiter. Wie es mal die Science Busters so schön in ihrer Fernsehshow gesagt haben, gibt es leider nur bei den Österreichern oder bei YouTube, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und wenn man alles glaubt, dann kann man natürlich leicht von Geschäftemachern ausgenutzt werden.
Und da ist die Auswahl dann wieder groß. Sie können Hunderte und Tausende von Euros ausgeben für unbewiesene oder gar längst widerlegte pseudomedizinische Behandlungen.
Fragwürdigen Diättipps nachgehen, die Abnehmen versprechen, ohne dass sie weniger essen müssen oder Sport treiben.
Oder die Zukunft erfahren von Sternen, Medien, Engeln.
Aber natürlich bekommen sie nie die Lottozahlen gesagt.
Sie werden hören, dass an allem, Krankheiten, Umweltzerstörung, Steuern, jemand, zum Beispiel Verschwörer, Bilderberger, Außerirdische, Reptiloide und so weiter schuld sind.
Aber ganz sicher nicht sie.
Der Fantasie der Geschäftemacher sind da keine Grenzen gesetzt. Natürlich hört man da immer ganz einfache Erklärungen und Lösungen. Sowas hört man ja auch gerne.
Im Gegensatz dazu bekommen Sie von den Naturwissenschaften dann oft Dinge zu hören, die man vielleicht nicht gerne gesagt bekommt, die einem dafür aber dann wirklich weiterhelfen.
Ja, zum Beispiel, wenn man abnehmen will, wird es halt mühsam. Weniger Essen, ausgewogene Ernährung, mehr Sport. Irgendein Wundermittel wäre dann natürlich schöner. Oder mit irgendwelchen Magnethokuspokus oder so Benzin sparen. Ja, solche Sachen werden verkauft. Ist schöner und bequemer, als einen Fahrstil anzupassen oder ein kleineres Auto zu fahren.
Jetzt wird natürlich oft eingewendet, dass wissenschaftliche Forschung auch eine Menge Geld kostet. Und spätestens, wenn man sich dann so eine richtig große Hightech-Einrichtung wie den LHC am CERN anschaut, der ein paar Milliarden gekostet hat, da sollte man dann auch die Frage stellen, Lohnt sich da der Aufwand? Nützt uns die Wissenschaft wirklich was? Haben wir konkret was davon, so viele Dinge herauszufinden?
Oh ja, natürlich haben wir das. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Medizin, die Narkose. Heutzutage kann man durch Operationen viele Leben retten, aber ohne Narkose wäre das nicht möglich. Gewisse Grundlagen, zum Beispiel, dass sogenanntes Lachgas betäubend wirken kann, findet man vielleicht noch durch Glück oder Zufall heraus. Aber um das ganze Verfahren zu einer möglichst zuverlässigen und sicheren Methodik zu entwickeln, brauchte es wissenschaftliche Forschung.
Noch ein anderes Beispiel aus der Medizin. Die Erkenntnis, dass Krankheiten durch Bakterien und Viren verursacht und übertragen werden, ist ein Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit. Nur mit diesem Wissen konnte man die effektiven Schutzmaßnahmen entwickeln, zum Beispiel die Ausbreitung in Krankenhäusern zu verhindern. Oder auch das Konzept der Impfungen. Früher haben zum Beispiel Pocken und Kinderlähmung viele Menschenleben gefordert. Heute sind die Pocken ausgerottet und bei der Kinderlähmung ist man auf einem guten Weg dazu. Ein schönes Beispiel finde ich jetzt Röntgenstrahlen. Die stammen aus der reinen Grundlagenforschung. Die wurden sicher nicht mit dem Ziel entwickelt, Knochen im Körper sichtbar zu machen. Hätte man um 1900 jemand die Aufgabe gestellt, eine Methode zu entwickeln, wie man feststellen kann, wie ein Knochen im Körper gebrochen ist und das diagnostizieren hätte können, dann hätte er vielleicht angefangen, mit ganz dünnen Nadeln zu experimentieren und versucht, da möglichst sanft durchzustechen. Aber sicher hätte er sich nicht mit diesem komischen Grundlagenexperiment mit glühenden und leuchtenden Steinen interessiert.
Die medizinischen Fortschritte haben also dazu geführt, dass wir heute erheblich gesünder und länger leben können als noch vor wenigen hundert Jahren. Und mit Hilfe von Wissenschaft und Technik machen wir unser Leben nicht nur länger, sondern auch bequemer und angenehmer. Autos, Computer zum Beispiel.
Haben das nicht mehr die Ingenieure zusammengebastelt?
Ja, schon. Aber die Physiker mussten erstmal die Grundlagen liefern. Ohne die Gesetze der Thermodynamik kriegst du keinen Verbrennungsmotor gebaut. Elektrotechnik ist ohne Maxwells Gesetze der Elektrodynamik nicht machbar. Und bei Computertechnik wird's richtig interessant. Die basiert nämlich auf Halbleitern. Und die lassen sich nur mit der Quantentheorie beschreiben und erklären. Das heißt, ohne die Quantenphysik, die ja gerne als total abgehoben und im Alltag irrelevant empfunden wird, könnte niemand am PC oder am iPhone auf Facebook über die blöden Wissenschaftler lästern. Das ist ja wirklich toll, was wir der Naturwissenschaft verdanken. Aber ist das jetzt die Naturwissenschaft? Eine Ansammlung von interessanten und nützlichen Fakten?
Also ich glaube, das Wichtigste, was jeder für sich von den Naturwissenschaften lernen kann, ist, sich nicht selbst zu täuschen. Und das ist wirklich keine kleine Sache. Sich selber zu täuschen, das ist so einfach und so menschlich. Zum Beispiel, wenn man sich erstmal eine Meinung zu irgendeiner Sache gebildet hat, dann sieht man ganz leicht nur noch die Tatsachen, die dann zur eigenen Meinung passen. Und wir Menschen sind dann sehr gut darin, über die Tatsachen hinwegzusehen, die unseren liebgewonnenen Meinungen widersprechen. Deshalb glaubt ja auch die Mehrheit, dass sie besser Auto fährt als die anderen Idioten auf der Straße. Tatsächlich sind wir Menschen einfach nicht dazu gemacht, kritisch und logisch zu denken. Aber das kann man sich antrainieren.
Mehr steckt eigentlich nicht dahinter, hinter dem wissenschaftlichen Denken? Eine Methode, sich nicht selbst zu täuschen?
Würde ich so sagen. Das Wesentliche der Naturwissenschaft ist die Methodik. Wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich sehe, wirklich ist und nicht nur das, was ich gern sehen würde?
Wie würdest du denn das naturwissenschaftliche Vorgehen beschreiben?
Also die schönste und knappste Beschreibung der Methodik der Naturwissenschaft habe ich bei einem Philosophen Karl Popper gefunden. Pass auf, es ist die Methode, kühne Hypothesen aufzustellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Jetzt müssen wir nur noch verstehen, was mit kühnen Hypothesen und was mit schärfster Kritik gemeint ist. Läuft das auf das Wechselspiel von Theorien und deren Prüfung durch das Experiment hinaus?
Genau das. Was macht jetzt also, im Popperschen Sinn, eine Hypothese oder eine Theorie kühn? Das ist im Zusammenhang mit der Prüfung von Experiment eben. Eine kühne Theorie macht ganz spezifische Vorsagen, welches Ergebnis in einem bestimmten Experiment zu erwarten ist. Und das Kühne dabei ist dann eben, dass man mit dieser klaren Voraussage das Risiko eingeht, dass sich die Theorie auch als falsch herausstellen könnte. Und je mehr und je genauer die Vorhersagen sind, desto größer sind die Möglichkeiten für die Falsifizierung der Theorie, die dann angeboten werden.
Andererseits, wenn eine Theorie dann all diese Tests übersteht, dann ist das aber auch ein sehr gutes Zeichen, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Nur um das nochmal für unsere Zuhörer zu verdeutlichen, kannst du doch mal ein Beispiel vorstellen, wie eine Theorie aussehen würde, die sich nicht an diese Regeln hält?
Ja, zum Beispiel behaupten manche Menschen, die Erde wäre nicht, wie von den Physikern angenommen, 4,5 Milliarden Jahre alt, sondern nur 6.000 Jahre. Nun sind die Physiker nicht zufällig auf diese Zahl gekommen, sondern haben beispielsweise das Alter von Gesteinen bestimmt, indem sie sich angesehen haben, zum Beispiel wie viel Uran im Gestein inzwischen zu Blei zerfallen ist. Je mehr Blei im Verhältnis zum Uran entstanden ist, desto älter ist das Gestein. Und der Einwand von den Anhängern, die jetzt an eine junge Erde glauben, ist dann, dass ein Schöpfer die Gesteine bei der Schaffung der Erde ja genauso vor 6000 Jahren mit Blei anreichern hätte können, dass sie so ausschauen, als ob sie viel älter wären.
Dann hätte er aber auch den Grand Canyon in den Boden fräsen und die Dinosaurierknochen vergraben müssen.
Genau, und damit triffst du auch den Kern der Sache. Natürlich kann ich behaupten, dass vor 6000 Jahren genau die Spuren so gelegt worden sind, dass die Erde so aussieht, als ob sie viel, viel älter als die 6000 Jahre wäre. Aber ich kann keinen vernünftigen Test anbieten, wo rauskommen könnte, dass meine Theorie widerlegt wird. Egal, welches Verhältnis Uran zu Blei ich finde, ob da jetzt 1 Milliarde Jahre, 5 Milliarden Jahre oder 500 Milliarden Jahren rauskommt, wurde halt vor 6000 Jahren genauso eingebuddelt. Und damit ist eine Theorie der jungen Erde nicht falsifizierbar, eben weil sie keine konkreten Vorhersagen macht, damit aber auch total wertlos.
Ja, bei der Geschichte mit der jungen Erde kann man ja statt 6000 Jahren auch irgendeinen anderen Zeitraum anbringen. Zum Beispiel nur 6 Tage. Dann behaupte ich, die Welt wurde letzten Dienstag erschaffen. Und zwar genau so, dass alles so aussieht, als wäre es viel älter. Auch deine und meine Erinnerungen. Das kann auch keiner widerlegen.
Aber davon abgesehen, dass die Theorien von einer 6 Tage oder 6000 Jahren alten Erde nicht überprüfbar sind. Diese Theorien scheitern noch einem anderen Kriterium. Occam's Razor.
Occam's Razor, also Occam's Rasiermesser, das kenne ich. Stammt von einem Mönch Wilhelm von Ockham aus dem 14. Jahrhundert.
Ja, und damals die Gelehrtensprache Latein war, hat das so formuliert. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Na, nach 30 Jahren komme ich jetzt endlich mal dazu, eine Gelegenheit, mein Latinum herzunehmen.
Na dann, du großer Latiner, dann sag doch auch noch, was das auf Deutsch heißt.
Eine Mehrheit darf nie ohne Not zugrunde gelegt werden. Erstmal auch nicht viel verständlicher als auf Latein.
Nee, nicht wirklich. Aber was gemeint ist, ist eigentlich ganz simpel. Versuche, deine Theorie so einfach wie möglich zu halten.
Ein Beispiel dazu vielleicht?
Nehmen wir zum Beispiel Kornkreise. Jetzt haben wir in einer der letzten Sendungen schon gehört, wie man solche Kornkreise selber anlegen kann. Um zum Beispiel einen einfachen Kreis anzulegen, brauche ich nur eine Person mit einer langen Schnur in die Mitte zu stellen und ein anderer geht mit gespannter Schnur dann außen rum. Schon habe ich einen schönen Kreis abgemessen. Und wenn man dann noch ein bisschen elementare Geometrie beherrscht, man denke an die Schulzeit, Konstruktionen mit Zirkel und Lineal, dann kann man auch komplexe Figuren erzeugen.
Ja, und Occam's Razor besagt nun, dass man die einfachste Lösung bevorzugen soll. Die Lösung, für die man keine Mehrheit, also in dem Sinn zusätzlich Annahmen wie die Außerirdischen braucht. Warum man Occam's Razor braucht, hängt wieder damit zusammen, dass eine wissenschaftliche Theorie widerlegbar sein soll und dass sie umso kühner ist, je leichter sie widerlegt werden kann. Also je mehr spezifische Vorhersagen sie macht.
Und in dieser Hinsicht macht die Idee von Außerirdischen, die Kornkreise anlegen, keinen Sinn. Denn die ist nicht widerlegbar. Selbst wenn ich Fußspuren oder menschliche Konstruktionswerkzeuge im Feld finden würde, die Außerirdischen könnten ja die Spuren angelegt haben, um alle Skeptiker auf eine falsche Spur zu führen.
Eine weitere Schwäche jeder Theorie ist immer dann gegeben, wenn sie nur einen ganz speziellen Einzelfall erklären kann.
Oder, noch schlimmer, nur dafür konstruiert ist, einen Einzelfall zu erklären. Zum Beispiel die Akupunkturpunkte im Körper, die nur für die Akupunktur existieren und für die es außerhalb der Akupunktur keine Anwendung, keinen Beleg und keine Auswirkungen auf irgendwas gibt.
Im Idealfall ist eine Theorie immer so angelegt, dass sie so breit wie möglich genutzt werden kann. Ein schönes Beispiel kommt hier wieder aus der Physik. Wir haben vorher schon gehört, dass die Sterne um ein schwarzes Loch oder auch die Erde und die anderen Planeten um die Sonne kreisen. Genauer, dass Kepler so um 1600 rum in seinen 3 Gesetzen zur Planetenbewegung gefasst. Aber damit hat er nur die Bewegungen von Körpern am Himmel beschreiben können. Ungefähr zur selben Zeit hat Galileo die Fallgesetze formuliert, die beschreiben, wie schnell ein Körper auf den Boden fällt. Beide schöne Theorien, aber nur für ihren jeweiligen Anwendungsfall. Und dann kommen wir zu Newton. Seine besondere Leistung war es nun, zu erkennen, dass beide Theorien, also die Keplersche und die von Galileo, beide nur bestimmte Anwendung des umfassenden Gravitationsgesetzes sind. Und er konnte damit sowohl fallende Körper als auch die Planetenbewegung mit einer einzigen Formel beschreiben und erklären.
Genau, und damit konnte er wieder neue Vorhersagen machen, nämlich dass die Geschwindigkeit, mit der ein Stein fällt, und die Zeit, die der Mond um die Erde braucht, miteinander zusammenhängen. und das konnte man prüfen und hat damit die Theorie der Gravitation bestätigt.
Und wenn eine Theorie viele Versuche, sie zu widerlegen, übersteht, wenn ihre Vorhersagen also eintreten, dann kann man davon ausgehen, dass sie zumindest nicht ganz falsch sein kann. Aber die Stärke der Idee von der Widerlegbarkeit ist es, dass man nur ein einziges überzeugendes Experiment braucht, um eine Theorie zu falsifizieren.
Hört sich ja ganz überzeugend an eigentlich. Theorien machen Vorhersagen, diese Vorhersagen werden getestet. Aber kommt es wirklich vor, dass Theorien widerlegt werden? Das heißt doch, dass irgendwo irgendein Wissenschaftler herkommt und dann zum Beispiel sagt, eine der großen Theorien ist falsch und wir müssen jetzt die Lehrbücher umschreiben und die großen Lehrmeister von ihren Podesten stoßen.
Ja, genau das. Und das kann sogar den Größten passieren. Und sogar Newton, eben dem Begründer der klassischen Mechanik und des Gravitationsgesetzes und von dem heute die Statuen noch aufgestellt sind, genau dem ist es passiert. Und nicht nur einmal, sondern sogar zweimal. Einmal durch die Relativitätstheorie und das zweite Mal durch die Quantenmechanik. Und das ist was ich wirklich toll an der Physik finde. Diejenigen, also die Grenzen der Theorien aufgezeigt haben, die hat man nicht etwa verfolgt oder bestraft. Nein, ganz im Gegenteil, die haben dann Nobelpreise dafür bekommen. Also genau deshalb, weil sie es geschafft haben, einen der größten Lehrmeister der Physik zu widerlegen. Für einen Physiker ist das eigentlich das Tollste, was er in seinem Leben erreichen kann.
Da stelle ich mir mal im Vergleich vor, was in einem Glaubenssystem passiert wäre. Wenn zum Beispiel ein Pfarrer angefangen hätte, den Papst zu widerlegen. Ich glaube, der wäre dann nicht zur Belohnung zum Bischof befördert worden.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber durch den Anreiz, dass man Leute belohnt dafür, dass sie sich gegenseitig überprüfen, erreicht man natürlich auch, dass die Fehler gefunden und beseitigt werden. Und so kann man sich schrittweise weiter emporirren.
Manche würden jetzt sagen, ha, die Wissenschaftler wissen eben nicht Bescheid. Heute sagen sie so und morgen wieder anders.
Ja, ganz so ist es nun auch wieder nicht. Es ist ja nicht so, dass die Newtonsche Mechanik plötzlich aufhört zu funktionieren. Klar, bei sehr kleinen Objekten muss man die Quantenmechanik berücksichtigen und bei sehr schnellen Objekten die Relativitätstheorie. Aber die Autos haben vorher nach klassischer Mechanik funktioniert und funktionieren jetzt natürlich immer noch so.
Außer ich hätte einen sehr kleinen Kleinwagen oder einen sehr stark getunten Motor.
Ja, aber Spaß beiseite. Wenn es in einem Gebiet seit Hunderten von Jahren nicht zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, dann ist das eher ein Hinweis, dass es sich um ein starres Glaubenssystem handelt, als um eine lebende Wissenschaft.
Wenn einer unserer Hörer jetzt also einen Nobelpreis haben möchte, reicht es dann aus, eine neue Theorie aufzustellen, die dem Althergebrachten widerspricht?
Im Prinzip ja. Aber Sie müssen darauf vorbereitet sein, sich, wie Popper es gesagt hat, der schärfsten Kritik auszusetzen. Dann müssen Sie Experimente vorweisen, die Ihre Theorie dann auch stützen.
Und im nächsten Abschnitt sehen wir uns dann an, wie ein gutes Experiment aussieht.
Ja, als erstes müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass dann andere Ihr Experiment nachprüfen wollen. Das heißt, Sie müssen Ihr Experiment ordentlich dokumentieren und dann in einer Fachzeitschrift veröffentlichen. Und da kommt dann die erste Hürde auf Sie zu, Peer Review.
Das ist doch das Verfahren, bei dem der Artikel anderen Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet arbeiten, noch vor der Veröffentlichung vorgelegt wird.
Genau. Damit soll sichergestellt werden, dass zumindest kein grober Blödsinn veröffentlicht wird.
Und wenn ich den Artikel dann veröffentlicht habe, habe ich es aber auch noch nicht geschafft, oder?
Nein. Dann sehen sich andere Wissenschaftler die Arbeit an und suchen dann auch nach Fehlern. Und wenn sie auf einem ganz interessanten Gebiet arbeiten und ein ganz spektakuläres Ergebnis präsentieren, dann werden andere versuchen, ihr Experiment auch zu wiederholen.
Und manchmal findet man tatsächlich einen Fehler im ursprünglichen Experiment. Da gab es doch mal die Sache mit den überlichtschnellen Neutrinos.
Ja, bei einem Neutrino-Experiment namens OPERA wurde scheinbar gemessen, dass sich einige Neutrinos schneller als das Licht bewegt haben.
Wow, Einstein würde staunen.
Eben, nach der Relativitätstheorie nämlich sollte sowas nicht vorkommen. Wenn man das Ergebnis bestätigen hätte können, dann wäre das eine Riesensensation gewesen. Leider am Ende hat man festgestellt, dass die Werte nur durch einen Verkabelungsfehler in der Apparatur zustande gekommen sind.
Tja, shit happens, würde ich sagen.
Ja, passiert, aber der Punkt ist, die ursprüngliche Behauptung wurde nicht ungeprüft geglaubt, auch nicht einfach totgeschwiegen oder gar unterdrückt, sondern man hat das veröffentlicht, hat dann systematisch nachgeprüft und hat am Ende herausfinden können, was Sache ist. Und wenn ein betroffener Physiker am Ende dann den Fehler eingesteht, ist das kein Problem, das wird ihm keiner krumm nehmen. Irrtum gehört halt auch zur Wissenschaft dazu. Aber man muss bereit sein, die Behauptung dann aufzugeben, wenn die Fakten dagegen sprechen.
Jetzt muss man aber zugeben, dass das nicht alle Wissenschaftler schaffen. Zum Beispiel haben die Herren Pons und Fleischmann behauptet, dass sie alle Energieprobleme der Welt lösen können, mit der sogenannten kalten Kernfusion.
Ich glaube, das musst du unseren Hörern ein bisschen genauer erklären.
Okay, machen wir. 1989 haben die beiden Herren behauptet, sie könnten genauso wie im Inneren der Sonne auch Energie durch Kernfusion erzeugen, und zwar quasi im Reagenzglas.
Ich erinnere mich, das war wirklich eine spektakuläre Behauptung. Schließlich herrschen der Sonne Temperaturen von über 10 Millionen Grad.
Da waren viele Physiker natürlich erstmal misstrauisch und haben versucht, das Experiment zu wiederholen.
Ja, und das hat nicht funktioniert.
Nein, keines der anderen Labors hat die Experimente wiederholen können. Also, wenn einsame Erfinder sich beschweren, dass die Wissenschaftler ihnen nicht glauben wollen, das machen die nicht nur mit einsamen Erfindern, das ist unter den Wissenschaftlern ganz genauso. Und zu einsamen Erfindern wurden Ponzo und Fleischmann dann halt auch. Sie haben bis heute nicht eingesehen, dass ihre Experimente nicht funktionieren.
Was gehört jetzt noch zu einem guten Experiment? Da hätte ich noch ein schönes Beispiel aus dem Paper, wofür es 2011 den Physik-Nobelpreis gab. Das können wir jetzt im Radio natürlich nicht gut herzeigen, aber Andreas, lies doch bitte mal den Teil hier vor.
Für den Wert Omega finden wir 0,28 mit plus 0,09 minus 0,08 statistischem Fehler und plus 0,05 minus 0,04 systematischem Fehler. Es wird hier also nicht nur ein Zahlenwert angegeben, sondern auch Fehlerschranken.
Genau. Bei jedem Experiment muss man sich überlegen, welche Fehler es dort geben könnte. Der einfache Fall sind die statistischen Fehler. Zum Beispiel, wenn du einen Würfel würfelst, was für ein Ergebnis erwartest du?
Das kann 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 sein. Im Durchschnitt also 3,5.
Jetzt kann es aber vorkommen, dass du dreimal hintereinander eine 6 würfelst.
Dann kann es sein, dass ich gerade Glück gehabt habe oder dass du mir einen gezinkten Würfel gegeben hast.
Genau. Und das Entsprechende kann dir im Experiment passieren. Vielleicht erprobst du ein neues Medikament. Dann kann es sein, dass die drei Sechser bedeuten, du hast wirklich ein wirksames Medikament gefunden. Oder aber, du hast zufälligerweise drei Patienten erwischt, die von alleine gesund geworden sind.
Ja, aber da gibt es eine einfache Lösung. Wenn ich oft würfle oder eben viele Patienten habe, dann heben sich die Zufälle weg. Drei Sechser kann noch Zufall sein. Aber 100-mal hintereinander eine 6 würfeln? Nee, dann ist der Würfel gezinkt.
Ja, und genau das sagen die statistischen Fehler. Wie sicher bin ich mir, dass der Messwert nicht nur zufällig entstanden ist? Also statistische Fehler zu vermeiden ist relativ einfach noch. Ich muss mit großen Zahlen arbeiten, also saubere Statistik machen. Ein Einzelfall zählt halt nicht, egal wie schön die Anekdote dazu ist, die einem erzählt wird.
Ja, also nicht wie die Raucher, die immer den rauchenden 90-jährigen Opa oder Helmut Schmidt kennen, dabei aber ignorieren, dass über die ganze Bevölkerung gemittelt Raucher etwa 9 Jahre früher sterben. Aber in dem Paper stand ja noch eine andere Art von Fehlern, systematische Fehler.
Ja, nehmen wir ein Beispiel für die systematischen Fehler. Nehmen wir mal an, Vegetarier haben eine höhere Lebenserwartung. Heißt das, dass vegetarisches Essen gesünder ist?
Könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass Vegetarier auch sonst gesünder leben, zum Beispiel weniger rauchen und nur deshalb länger leben.
Und genau das ist mit systematischen Fehlern gemeint. Hier wird es ein Auswahleffekt. Vegetarisch essen tun häufiger Leute, die auch sonst mehr auf ihre Gesundheit achten.
Um den Effekt also auszuschließen, müsste man dafür sorgen, dass die Ausgangsgruppen möglichst gleich sind.
Und in der Medizin nennt man sowas dann eine randomisierte Studie. Wenn man zwei Behandlungen oder eine Behandlung mit einem Placebo vergleichen will, dann wird zufällig ausgelost, in welche Gruppe ein Patient kommt. Wenn man dafür eine größere Gruppe nimmt, dann werden in jeder Gruppe gleich viele Männer und Frauen, junge und alte, leichte oder schwere Fälle sein, sodass dann die Unterschiede nur noch von der Behandlung herrühren.
Warum wird das denn ausgelost? Der Arzt könnte doch auch Patienten in zwei Gruppen einfach selber einteilen.
Das ist wieder gefährlich. Der Arzt könnte ja die Patienten unterschiedlich auswählen, um zum Beispiel die leichten Fälle seiner Lieblingsbehandlung zuzuordnen. Und das muss noch nicht mal absichtliche Täuschung sein. Das kann einem sogar ganz unterbewusst passieren. Deshalb gehört eine aussagekräftige Studie randomisiert.
Du hast gerade die Placebos erwähnt. Placebos sind zum Beispiel Tabletten ohne Wirkstoff. Warum würde man ein Medikament gegen Zuckertabletten testen wollen? Da weiß man doch sowieso, dass die Tabletten nicht wirken.
Ja, so stimmt das nicht. Der Placebo-Effekt beschreibt gerade, dass sich Patienten auch dann besser fühlen, wenn sie ohne Wirkstoff behandelt werden. Dafür gibt es sogar verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass man bei vielen Krankheiten auch von allein gesund wird.
Du meinst also, wenn ich einen Schnupfen habe, dauert es 7 Tage, bis er von alleine weggeht und mit Arzt eine Woche?
Genau. Und außerdem ist es schon ein gutes Gefühl, wenn es einem schlecht geht, dass man irgendwas tun kann. Mir ist es selber mal passiert, ich hatte am Freitagabend Zahnschmerzen, war keine richtig schöne Nacht und am Samstagmorgen bin ich gleich in der Früh zur Apotheke und habe dort dann ein Schmerzmittel gekauft. Und dann habe ich mich gleich besser gefühlt. Da hatte ich allerdings die Packung immer noch nur in der Hand.
Ja, dasselbe kenne ich bei Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette und es geht mir sofort besser. Dabei ist der Wirkstoff noch gar nicht im Gehirn angekommen.
Und ein weiterer Effekt? Viele von den chronischen Krankheiten verlaufen in Aufs und Abs. Wann nimmst du jetzt ein Medikament?
Wenn es mir gerade schlecht geht, natürlich.
Ja, und darauf geht es dir dann besser. Hätte es auch von alleine getan. Wenn es einem schlecht geht, kann es schließlich nur noch besser werden.
Halt, da habe ich jetzt aber einen Einwand. Was ist, wenn ich wehleidig bin? Sind Männer ja angeblich sowieso. Und das Mittel schon nehme, bevor ich am tiefsten Punkt angekommen bin. Dann würde es mit dem Mittel noch schlechter gehen. Was sagst du dann?
Ja, dann würde ich mich wie die Homöopathen darauf herausreden, das ist die Erstverschlimmerung. Die beweist nur, dass das Mittel wirkt und dass es dann in ein paar Tagen besser würde. Und genau das würde ja dann auch passieren.
Also, wenn ich eine neue Therapie entwickle, dann reicht es nicht, dass sich die Patienten nach einer Behandlung besser fühlen. Sie müssen sich auch noch besser fühlen als eine Vergleichsgruppe, die nur glaubt, dass sie die Behandlung bekommt.
Genau, weil man weiß, dass es den Placebo-Effekt gibt. Wenn man den Patienten nur die Zeit mit einer Behandlung auch ohne Wirkung vertreibt, dann reicht es eben nicht, dass es dem Patienten nach der Behandlung besser geht. Es muss ihm eben auch besser gehen als der Vergleichsgruppe mit den Zuckertabletten.
Und deswegen reicht es auch nicht zu behaupten, wer heilt, hat recht. Man muss auch beweisen, dass die Heilung nicht nur der normale Verlauf ist, wie die Leute von alleine gesund werden.
Ja, Andreas, wir haben uns jetzt genügend darüber unterhalten, was Naturwissenschaft ist und was die Bausteine guter wissenschaftlicher Arbeit sind. Das hört sich aber immer noch einigermaßen kompliziert an. Gibt es da nicht etwas Einfaches, um Wissenschaft und Pseudowissenschaft zu unterscheiden?
Doch, das gibt's. Wissenschaft beruht auf der Überprüfbarkeit. Also muss man, um Pseudowissenschaft zu erkennen, nur darauf schauen, ob jemand versucht, sich um die Überprüfbarkeit seiner Behauptungen zu drücken. Wie beim Gebrauchtwagenhändler, wenn der die Papiere nicht herzeigen will, dann ist Vorsicht angesagt. Womit sich die Pseudowissenschaft gerne behilft, sind Autoritätsargumente. Also man beruft sich auf Autoritäten als Quelle für seine unumstößlichen Weisheiten.
Also muss man keine Belege mehr für seine Behauptung angeben, man sagt einfach, da gibt es jemand, der weiß es.
Und am besten ist es, wenn die Quelle von weit weg ist.
Ja, kann man nicht mehr so leicht nachprüfen. Ich glaube, Tibet ist da immer sehr beliebt.
Oder die Quelle ist uralt.
Ja, kann man dann auch nicht mehr so leicht nachprüfen. Da heißt es dann halt immer nur noch alte Erfahrungswissenschaft.
Ja, ja. Viel früher war man sich auch sicher, die Erde ist flach oder Sklaverei ist in Ordnung.
Krankheiten werden von Dämonen ausgelöst, die auf der Leber sitzen. Das Hirn ist da, um das Blut zu kühlen.
Operiert wurde ohne Narkose. Hygiene bestand darin, im Krankenhaus die Räume gut zu lüften.
Ja, da bin ich dann doch froh, dass die Krankenhäuser heute nicht mehr nach alten Erfahrungswissenschaften operieren.
Oder das Wissen ist himmlischen Ursprungs. Engel, Götter, Sterne und so weiter.
Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das kann man dann auch noch kombinieren. Alt und von weit her, das wäre traditionelle chinesische Medizin.
Oder alt und himmlischen Ursprungs, Astrologie.
Oder am besten natürlich dann alt, von weit her und übernatürlich. Erinnert mich an meine Jugend, da gab es den Erich von Däniken mit seinen Pyramiden. Die sind natürlich auch alt, weit weg und sind von Außerirdischen gebaut worden.
Ja, super. Trotzdem, die eigentliche Frage, die man einem Pseudowissenschaftler wie einem Heilpraktiker für TCM stellen muss, ist doch, woher haben denn die alten Chinesen von ihren Akupunkturpunkten gewusst? Haben die, und das bei jeder einzelnen Krankheit, hunderte von Akupunkturpunkten ausprobiert? Und das auch noch verblindet? Ich glaube nicht, dass darauf dann eine Antwort kommt. Was in der Pseudowissenschaft auch gern verwendet wird, ist, sich besonders wohlklingende Titel zu geben. Es wird dann wohl erwartet, dass man nicht groß nachfragt, wenn ein Heiler der Syrundfrequenz, ein Bioenergietherapeut oder eine Elohim-Gotteskundschafterin der Lichtwelten behandelt. Oder besser gesagt misshandelt.
Und oft wird dann auch darauf gesetzt, dass nicht jeder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Titeln und den dahinterliegenden Ausbildungen kennt. Zum Beispiel gibt es den psychologischen Psychotherapeut und den Therapeut für Psychotherapie HPG. Kennst du den genauen Unterschied?
Nee, keine Ahnung. Erklär doch mal.
Also, der psychologische Psychotherapeut hat ein vollständiges Studium der Psychologie und danach nochmal 3 Jahre Ausbildung in Vollzeit. Und der Therapeut für Psychotherapie HPG... HPG, das heißt dann nach dem Heilpraktikergesetz, der braucht einen Hauptschulabschluss und die Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie und da gibt es dann Kurse, wo man das in 10 Monaten bekommt.
Also um Patienten behandeln zu dürfen, muss ich als Heilpraktiker nur 10 Monate lang durchgehend lernen?
Doch nicht durchgehend, wo denkst du hin? Ein Wochenende im Monat. Hier steht zum Beispiel bei Studiendauer 10 Monate mit je einem Wochenende pro Monat, Freitag bis Sonntag, also 200 Lehrstunden. und einem wöchentlichen Arbeitsaufwand von nochmal 200 Lernstunden, dann die Prüfung und du wirst auf die Patienten losgelassen.
Und hier ist sogar ein Kurs, bei dem heißt es wörtlich: Sie wollen eine psychotherapeutische Praxis eröffnen? Psychotherapeutische Heilpraktiker nach dem Heilpraktikergesetz in, jetzt halte ich fest, 15 Tagen.
Ich würde noch nicht mal jemanden an mein Auto lassen, der nicht das erste Lehrjahr fertig hat.
Ich glaube, da unterschätzt man massiv die Gefährlichkeit von psychischen Krankheiten, beispielsweise Depressionen. Und ich rede hier nicht davon, dass jemand mal deprimiert ist. Das sind eine Krankheit, die zu 10% tödlich ausgeht. Da möchte ich nur von einem Fachmann behandelt werden. Wie ist es denn bei dir in der Physik? Du bist Doktor der Physik, kann ich dann wenigstens dir alles glauben?
Ja, also natürlich auch an unsere Zuhörer hier. Mir können sie natürlich immer vertrauen. Aber Spaß beiseite. Nein, so funktioniert halt die Naturwissenschaft nicht. Da zählt es nicht, ob die Idee von einem Doktor, einem Professor oder gar einem Nobelpreisträger kommt.
Schön sieht man das auch daran, dass bei wissenschaftlichen Papern die Titel der Autoren nicht angegeben werden.
Oder umgekehrt drum, wenn mit Personen mit Titeln Werbung gemacht wird, das ist eigentlich schon wieder ein Warnzeichen.
Und das schlechteste Zeichen ist, wenn Werbung mit Einstein gemacht wird.
Oh ja, was ich da schon gehört habe, wofür Einstein herhalten musste. Quantenphysik-basierte Unternehmensberatung. Ein anderes Argument, was gerade oft in der Alternativmedizin angeführt wird, lautet, es ist natürlich und deshalb gesund und auf alle Fälle unschädlich. Da muss man nur mal in die Zeitschriftenanzeigen für Gesundheitsmittel achten. Da heißt zum Beispiel Naturkraft für mehr Konzentration, natürlicher Wirkstoff, sanft und ohne Nebenwirkungen.
Da haben die Leute aber eine arg romantische Vorstellung von der Natur. Mir fallen da ein Haufen Dinge ein, die natürlich und trotzdem schädlich sind. Beulenpest, Tollwut, Asbest.
Haie, Schlangen, Radon, Erdbeben, Blitzschläge, Schneestürme. Ich habe manchmal das Gefühl, die Natur hat es auf mich abgesehen.
Ja, Fliegenpilze, Tollkirschen, Knollenblätterpilze.
Ja, oder wie es ein Kollege von mir mal so schön auf den Punkt gebracht hat. Was soll an Zigaretten schon schädlich sein? Ist alles rein pflanzlich.
Aber mal weg vom Autoritätsargument, also der Idee, dass man keine Beweise mehr braucht, wenn man nur eine höhere Quelle als Gewährsmann angibt. Was gibt es denn noch für Taktiken, um sich um die Beweise für seine Behauptungen zu drücken?
Ja, also was mir als Physiker besonders wehtut, ist, wenn man versucht, Wissenschaftlichkeit vorzutäuschen, indem man, und das teilweise sowas von sinnlos, wissenschaftliche Ausdrücke verwendet. Da wird von Energien, Frequenzen oder Schwingungen in Wasser oder in Lebensmitteln oder im Körper gesprochen, ohne das geringste Verständnis, dass die Begriffe, wenn man sie so verwendet, nur Worthülsen ohne irgendeine definierte Bedeutung sind.
Oder Quanten, die müssen ja für alles herhalten.
Ja, ein sehr schönes, vielleicht sogar das Beispiel. Also wenn Ihr Arzt anfängt, von Quantenheilung oder Ähnlichem zu faseln, dann sollten Sie überlegen, ob jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt wäre, die Praxis zu verlassen. Und das sehr, sehr hurtig.
Ja, aber es gibt durchaus legitime Anwendungen der Quantenmechanik in der Medizin. Bei einem Kernspintomograph kann man mit vollem Recht von Quantenfeldern sprechen. Und Laser, wie zum Beispiel zur Augenbehandlung, sind Anwendungen der Quantenmechanik.
Ja, da hast du ganz recht, basiert alles auf der Quantenmechanik. Aber davon redet dann kein Arzt. Es wird für Kernspinnen oder Augenlaser nicht Werbung mit Quantenmedizin gemacht. Das passiert immer nur für Verfahren, die sonst kein Wirkungsprinzip angeben können und sich dann nebulös auf Quanten berufen, in der Hoffnung, dass keiner, vor allem keiner mit Ahnung nachfragt.
Hier habe ich auch noch eine schöne Anzeige gesehen. Da heißt es: Damit können radioaktiv belastete Personen oder Landschaften energetisch unterstützt und harmonisiert werden. Technisch betrachtet werden auf die Elektronen der radioaktiven Isotope Informationen übertragen. Das hört sich beeindruckend an, macht aber absolut überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber auch schon gar keinen. Was sind das überhaupt für Dinger?
Ganz toll. Das sind, und ich lese das hier genauso vor, wie es auf der Website steht, mit Siliziumdioxidgranulat gefüllte Glasstäbe.
Das heißt also, eigentlich sind es Glasröhrchen mit Sand.
Ja, schon. Aber so nennst du Hersteller natürlich nicht. Oder glaubst du, dass irgendjemand für ein popeliges Glasröhrchen mit Sand 333 Euro ausgibt?
Sag das bitte nochmal.
Ein Glasröhrchen mit Sand für 333 Euro. Ja, ist doch ein Schnäppchen, oder? Aber warte mal. Da ist noch was Kleingedrucktes in hellgrau auf weiß. Ich zitiere: Hinweis, um vorbeugend Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. Einer Empfehlung folgend weisen wir darauf hin, dass das FOSTAC-Verfahren wissenschaftlich noch nicht gesichert anerkannt ist.
Also, ganz viele Versprechungen, dann im Kleingedruckten ein Hinweis, dass man vor Gericht sich nicht festnageln lassen will und ein völlig überteuertes Produkt. Kann man das dann auch zu den Warnzeichen dazu zählen?
Also das mit den überteuerten Produkten zählt ganz sicher dazu. Du kannst Holzbretter mit Einlegearbeiten für 1250 Euro kaufen. Die heißen dann Hildegard Orgon-Akkumulatoren. Du kriegst einen Schlüsselanhänger aus einem Metallrohr für 95 Euro. Das ist dann ein portables Energiefeld. Oder du kannst Zuckerkügelchen, das Fläschchen, für 10 Euro kaufen, statt für 1 Euro als Liebesperlen im Süßigkeitenregal. Der Fantasie der Anbieter sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Ein weiteres Warnzeichen ist dann immer dann, wenn man eine Überprüfung seiner Behauptung von vornherein ablehnt.
Sowas gibt's auch. Das wäre dann ja wie ein Gebrauchtwagenhändler, der sagt, der Wagen ist nur 15.000 Kilometer gefahren, aber Sie dürfen nicht auf den Tacho schauen.
Ja, das gibt's nicht nur, das ist bei uns teilweise sogar im Gesetz festgelegt. Wie zum Beispiel glaubst du, dass bei uns Medikamente getestet werden?
Da sind wir ja vorhin schon mal drauf eingegangen. Man nimmt das Medikament, gibt es den Leuten mit der Krankheit, die behandelt werden soll, und schaut, ob es ihnen besser geht als denen, die nur Zuckerkügelchen bekommen haben. Außerdem kontrolliere ich, welche Nebenwirkungen auftreten.
Ja, das stimmt aber nur für einen Teil der Medikamente. Für besondere Therapierichtungen gibt es da Ausnahmen. Im Sozialgesetzbuch, 5. Buch, Paragraph 34 steht da, und auch ich zitiere wieder wörtlich, bei der Beurteilung von Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen wie homöopathischen, phytotherapeutischen und anthroposophischen Arzneimitteln ist der besonderen Wirkungsweise dieser Arzneimittel Rechnung zu tragen.
Und dem wird dann dadurch Rechnung getragen, dass die keinen Nachweis für Wirksamkeit oder Sicherheit wie konventionelle Verfahren bringen müssen. Es reicht, wenn die Homöopathen oder Anthroposophen glauben, dass ihre Mittel helfen. Das nennt sich dann Binnenkonsens.
Also denken Sie daran, wenn Sie so Mittel verschrieben bekommen, dann hat keiner je nachgeprüft, ob das für Ihre oder für irgendeine Krankheit wirklich wirkt. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie so Mittel haben, dann müssen Sie mal in den Beipackzettel schauen, wenn da kein Anwendungsgebiet angegeben ist. Dann ist es genau sowas, weil keiner nachgeprüft hat, wofür es wirkt.
Das kommt mir so vor, als würde ich Hütchenspieler befragen, ob Hütchenspiele eine faire Sache sind.
Hier habe ich auch noch einen schönen Satz gefunden. Wir Hebammen kommen aus der Erfahrungsmedizin, und was seit Jahrzehnten erfolgreich ist, kann nicht falsch sein. Und was sagt man dazu?
Aderlass hat sich auch über hunderte von Jahren gehalten. Und das, obwohl da nicht nur ein paar Leute daran gestorben sind. Das ist halt die Schwierigkeit mit dem Placebo-Effekt. Es ist völlig egal, was ich mit meinen Patienten mache. Ein paar von denen werden alleine gesund. Und die, die nicht gesund werden, die kommen halt nicht wieder.
Ja, also hast du nur noch zufriedene Patienten. Hier sind auch noch ein paar Kommentare, die sich auf die Randy-Challenge beziehen. Für die Hörer, die James Randy nicht kennen, sagst du was noch zu ihm?
Gerne. James Randy ist ein Showzauberer und wie viele andere seiner Zunft, wie zum Beispiel vor ihm Houdini oder nach ihm Penn & Teller, hat er selbsternannte Medien, Wahrsager oder Telepathen auffliegen lassen. Deshalb ist er auch von Uri Geller verklagt worden. Erfolglos allerdings. Von Randy stammt die Herausforderung, dass er jedem, der eine paranormale Fähigkeit demonstriert, $1 Million zahlt. Aber er besteht auf Regeln, wie sie auch ein Wissenschaftler,
ja, oder ein Gebrauchtwagenkäufer
fordern würde. Wenn man also behauptet, Löffel verbiegen zu können, dann dürfte man das nicht mit seinen eigenen Löffeln machen. Wenn man ein Wünschelrutengänger ist, dann dürfte keiner, auch der Versuchsleiter, nicht im Voraus wissen, wo der Wassereimer steht. Da haben Zauberer gegenüber Wissenschaftlern sogar einen Vorteil. Sie wissen nämlich, wie leicht man sich etwas vormachen kann. Stell dir zum Beispiel vor, wir machen einen Test und du sollst mit deinen paranormalen Fähigkeiten einen versteckten Gegenstand finden. Wenn ich weiß, wo ich den Gegenstand versteckt habe, dann könntest du mir das vielleicht anmerken, zum Beispiel, dass ich nervöser werde, wenn du in die richtige Richtung gehst. Aber das geht nicht, wenn jemand anders den Gegenstand versteckt und ich selber auch nicht wüsste, wo das Ding steckt.
Und was ist jetzt bei der Randy-Challenge rausgekommen? Lass mich mal raten, Randy hat seine Million noch.
Klar hat er die noch. Und das, nachdem über 1000 Menschen es versucht haben.
Und in den Tests nicht verlangt wurde, was die Versuchspersonen nicht behauptet haben zu können. In Vortests ohne Verblindung wird meistens nochmal ausprobiert, ob die Bedingungen für die Versuchsperson geeignet sind. Also ob zum Beispiel die Wünschelrute im Labor auch funktioniert. Aber da weiß die Versuchsperson noch, wo das zu findende Objekt ist. Und dann beginnt erst der eigentliche Test unter verblindeten Bedingungen.
Tja, und wie erklären dann die überzeugten Anhänger des Paranormalen diese Fehlschläge?
Ja, zum Beispiel so, ich zitiere wieder, abgesehen davon, dass die Guten, also sprich die hochbegabten Feinstoffler, es als unethisch empfinden, ihre beeindruckenden Fähigkeiten in Verbindung mit Geldwetten zu missbrauchen.
Wieso ist das unethisch? Vielleicht, weil ich nur bezahlt werde, wenn ich die Leistung bringe? Anscheinend sehen die es als ethischer an, sich bezahlen zu lassen, egal ob ich Wasser finde oder nicht.
Und da ist auch noch ein schöner Satz. Hinzu kommen kann ein psi-hemmender Effekt, mit dem man bei einer Umgebung von skeptischen Beobachtern rechnen muss. Experimentator-Effekt.
Aha, Also schuld sind dann die Skeptiker, weil die zu genau aufpassen.
Und hier wird auch erklärt, dass man einen Versuch, wenn er mal geklappt hat, nicht überprüfen darf. Ich zitiere wieder. Aber selbst wenn jemand auf Anhieb den Test geschafft hätte, so sagen verschiedene Modelle voraus, dass eine direkte Wiederholung einen Decline-Effekt zeigen wird.
Naja, das ist doch genau das, was ich auch erwarten würde, wenn das Ergebnis rein zufällig zustande gekommen wäre. Wenn ich einmal beim Lottospielen Glück gehabt hätte, dann würde ich auch nicht erwarten, dass es in der nächsten Woche gleich nochmal passiert.
Ja, deshalb gibt es auch zum Beispiel beim Kartenlegen die Regel, wiederhole die Befragung nicht.
Wäre auch schön blöd, wenn beim zweiten Kartenlegen meine Zukunft ganz anders aussehe als beim ersten Mal.
Andreas, hast du dir mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn diese paranormalen Effekte wirklich existieren würden?
Wie meinst du das jetzt?
Ja, zum Beispiel, wenn Homöopathie funktionieren würde. Viele Homöopathen waren doch davor, wie gefährlich die am meisten verdünnten Mittel, also die Hochpotenzen, wirken.
Ah ja, klar, dann würden skrupellose Firmen damit Waffen entwickeln. Schließlich reicht schon ein Globulus in der Trinkwasserversorgung aus, um zum Beispiel München komplett lahmzulegen.
Ja, und weil Hellsehen und Telepathie funktioniert, dann bräuchte die NSA die E-Mails auch nicht mitzulesen, weil die würden ja mein Hirn dann direkt anzapfen.
Und wenn die Wünsche ans Universum funktionierten, dann verstehe ich nicht, warum sich keiner von den ganzen Buchautoren nicht einfach das Ende von Krieg und Hunger auf der ganzen Welt gewünscht hat.
Ja, oder ein Heilmittel gegen Krebs.
Vielleicht haben wir damit ja noch ein Warnzeichen gefunden. Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so.
Ja, leider geht jetzt die Sendung zu Ende. Uns hat's Spaß gemacht.
Genau. Und für Sie war hoffentlich auch was Interessantes, Lehrreiches.
Oder was zum Lachen oder Schmunzeln dabei. Andreas, was würdest du unseren Hörern noch mitgeben wollen?
Als erstes vielleicht, dass ich hoffe, dass Sie genauso fasziniert wie ich sind von diesen fantastischen Dingen aus den Naturwissenschaften wie Dinosauriern, schwarzen Löchern oder einer Erde, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Das zweite ist, dass wir Ihnen hoffentlich auch gezeigt haben, dass die Idee hinter den Naturwissenschaften nicht schwer ist. Wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen können, ohne übers Ohr gehauen zu werden, dann können Sie auch Wissenschaft betreiben.
Ja, und wie man vom Pseudowissenschaftler nicht übers Ohr gehauen wird, da gibt's auch einfache Warnzeichen. Wer statt nachprüfbare Belege vorzuweisen nur mit Autoritäten oder mit leeren, aber wissenschaftlich klingenden Worthülsen um sich wirft, bei dem ist Vorsicht angeraten.
Ja, und jetzt wollen wir Sie noch mit einem Stück von Symphony of Science entlassen. Zum Beispiel Onward to the Edge.
The act of moving onward means we pass these signposts. One of them was first leaving Earth. The next one is hanging out on the moon. What's next? The planets.
Onward to the edge.
We're moving
onward to the edge.
Here we are together.
This fragile world.
This fragile world.
Onward to the edge.
We're moving
onward to the edge.
Here we are together.
This fragile world.
This is our sun, just another star in a sea of stars.
The heart of the solar system,
just another star in a sea of stars.
Mercury is the closest planet.
This tortured piece of rock has been stripped naked.
The moon has a sky, it has a horizon. It's another world.
It's got Earth in the sky, just the way we have the moon in the sky.
Onward to the edge,
we're moving
onward to the edge.
Here we are together,
this fragile little world.
We're not the only world to think about. Worlds unknown. We're not the only world to think about.
Think about worlds unknown.
There is a powerful recognition that stirs me.